Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu derjenigen Ausgabe der Wissenschaft, in welcher Ruth Grützbauch, das ist die mit dem Pop-Up-Planetarium und dem Buch, uns erzählt, was es am Nachthimmel nicht zu sehen gibt, jedenfalls nicht mit dem bloßen Auge. Hallo Ruth.
Hallo.
Womit wir auch ein bisschen Werbung für dein Buch gemacht hätten.
Ja, das hast du schön gemacht. Die mit dem Pop-Up-Planetarium und dem Buch. Ja, es ist jetzt schon ein alter Hut, ne, in der Bücherbranche. Naja, es ist schon im Oktober erschienen, also ja, na, das ist ja schon, das juckt ja schon niemanden mehr ein halbes Jahr später, oder?
Weiß ich nicht, siehst du, also gibt's sowas wie also Echtzeitverkaufszahlen, die sie dir sagen?
Ui, na, boah, gibt's vielleicht, aber nicht
aber du
für mich.
Stehst überall in Dingen und
ich bin immer irgendwie so, ja, ich denke mir dann immer, wenn ich gerade irgendwo bin und zufällig dran denke, denk mal, ich sollte mal vielleicht wieder nachfragen, wie die Zahlen sind, und dann vergesse ich es einfach wieder und ja, also keine Ahnung. Ich glaube aber, dass das schwieriger ist, als man sich das vorstellt, ne? Weil es müssten ja alle möglichen Plattformen und
ja, stimmt.
Buchläden und ich weiß nicht,
wahrscheinlich
sonst,
genauso
online
ein Voodoo.
Und überhaupt. Und
ist dann am Ende genauso ein Voodoo wie bei den Telefonumfragen fürs Radio, wo auch jeder denkt, kann doch gar nicht sein, aber alle glauben dran, und solange alle dran glauben, funktioniert es dann wieder.
Genau, man nimmt einfach nur eine Zahl, die klingt irgendwie plausibel, genau. Und dann
muss manchmal müssen die einen gewonnen haben, dann die anderen, und also so, das ist irgendwie so ein bisschen so eine ausgleichende Gerechtigkeit und so, ja.
Aber es sind dann doch immer die gleichen Leute, ne? Es sind
die gleichen Leute. Und vor allen Dingen, die sagen ja auch nicht, welchen Sender sie als letztes gehört haben, wenn sie das gefragt werden, sondern die sagen, welchen Sender sie als letztes wahrgenommen haben. Und darum kleben dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr überall diese riesigen Plakate mit dieser Werbung für Hörfunk, wo du auch denkst, wozu?
Ach, das ist für die Umfrage.
Ja, es ist um die Umfragen zu manipulieren sozusagen.
Und ich denke mir, Leute geben auch an, welchen Radiosender sie gerne möchten, dass andere Menschen glauben, dass sie hören, oder?
So. Ja, genau, so Distinktionsmerkmal. Ja, das kann gut sein, ja.
Ich höre nur Ö1.
Ist das Kulturradio?
Ja, genau. Okay. Nein,
Kulturradio
stimmt überhaupt nicht,
höre
ich gar nicht. Ich höre überhaupt wenig. Ich kann nicht so gut, also ich höre ja auch keine Podcasts. Das ist
cool.
Unpopulär.
Nee, ich finde das total cool.
Na, weil ich kann nicht gleichzeitig hören und Dinge machen. Oder also bei mir, ich kann so ein bisschen mich berieseln lassen, kann ich schon. Also Musik geht schon, aber ich mache Dinge lieber einzeln.
Wobei das mir ja auch, also viele aus der Vrindhörerschaft haben auch schon gesagt, so ja, ist eigentlich ist egal, was ihr redet, Hauptsache es redet einer was, und wenn ich dann mal wirklich aufmerksam hinhöre, dann soll es aber auch gut sein, also unterhaltsam oder interessant.
Ja, yeah, no pressure, ne?
Genau.
Wir wollen
seitdem,
alles.
Seitdem fasel ich so vor mich hin und mache ab und zu mal, weil dann denken die Leute, es wäre lustig gewesen.
Ach, so ist das.
Bei der Umfrage sagen sie dann, ja, gibt ja gar keine Umfragen.
Naja. Aber ich denke mir dann, eigentlich ist es dann auch gut, weil das heißt ja, dass die Leute so einem schon so wie einem Familienmitglied ein bisschen zuhören, ohne richtig zuzuhören. Das ist ja eigentlich auch nett, oder?
Ja, wie so ein Fünfjährigen. Ja, das hast du fein gemacht. Ach, und was habt ihr dann gemacht? Und dein Kopf denkt die ganze Zeit, es ist so egal, was du gemacht hast. Boah, ist das egal, was du gemacht hast. Übermorgen hast du schon vergessen, was du gemacht hast. Ja, da hast du ein schönes Bild gemalt. Lass uns schnell über das Universum reden, sonst wird das hier alles ganz furchtbar.
Und über Bilder, die jemand gemalt hat. Ja, stimmt, es passt eigentlich ganz gut zu dem, worüber ich heute gerne reden würde. Das unsichtbare Ding, das alle sehen wollen, das klassische unsichtbare Ding. Es ist ja im Moment gerade sehr dankbar, was Unsichtbares angeht. Also eigentlich ist gerade ziemlich alles unsichtbar. Also vor allem Planeten zum Beispiel.
Sie sind alle weg.
Alle am Tag.
Alle unterm Horizont nachts.
Ja, ja, genau. Alle auf der anderen Seite. Die Erde ist, glaube ich, ist gerade der einzige Planet auf ihrer Seite des Sonnensystems. Und alle anderen sind auf der Sonnenseite. Ne? Ist irgendwie gerade, ja.
Ne, auf der Nachtseite. Auf der Sonnenseite. Ach so,
auf der Sonne, genau, darum sieht man sie ja nicht.
Ach so, ja.
Ah, ja, aber das, nee, stimmt, das ist gar nicht so, ne, mit der räumlichen Vorstellung, das fällt vielen Leuten nicht leicht. Aber ich weiß das gerade, weil das ist urmühsam im Planetarium. Ich war halt schon 4 Stunden mit Kindern im Sternenzelt. Genau. Also wenn ich Blödsinn fasle und keine Worte finde, dann seid gnädig mit mir.
Ich bin sowieso der Letzte, der es merkt.
Viel gesprochen. Du machst nebenher was anderes, oder?
Bitte was?
Ja, nee, es ist eh lustig mit den Kindern. Es ist eh lustig. Es war eh auch so lang nichts, ne? Und jetzt ist es auch ganz okay, mal wieder mit den Kiddos irgendwie durch den Weltraum zu reisen. Aber es ist eben gerade, weil dann sind sie, wo sind die Planeten? Wo sind die Planeten? Na, gerade alle auf der anderen Seite. Und dann.
Da müssen wir alle auf die andere Seite. Hey!
Genau, müssen wir ein bisschen schummeln und dann gibt's halt Videos und so. Und ja. Naja. Aber genau, es ist eigentlich, also das Ding, abgesehen jetzt von all den unsichtbaren Dingen, die es sowieso gibt im April, gibt es auch ein ganz besonderes Ding, das die Kinder immer sehen wollen, das unsichtbare Ding schlechthin. Schau mal, ob du es erraten kannst.
Der Mond, das unsichtbare Ding schlechthin, ist es immer unsichtbar?
Ja, eigentlich schon, ja. Und trotzdem wollen es alle immer sehen, weil es so faszinierend und so
das schwarze
unglaublich.
Loch.
Ja, genau.
Ja, aber wollen die das nicht immer? Was ist denn da im April besonders?
Im April ist das Besondere das erste Bild eines schwarzen Loches, das berühmte erste Bild des schwarzen Loches, das alle immer sehen wollen, ist im April aufgenommen worden. Es ist das unsichtbare Bild von dem unsichtbaren schwarzen Loch ist trotzdem beobachtet worden und das war im April 2017 war das.
Ach.
Ja, und das ist tatsächlich an 4 Tagen Anfang April beobachtet worden. Und darum passt's so gut in den April, in dem gerade so wenig sichtbar ist. Ja.
Es sieht ja aus wie so ein leuchtender Donut, ne?
Ja, genau das. Weil ich finde es auch lustig, dass es immer so das schwarze Loch, als wäre das einzige, ne?
Ja. Ah ja, das ist das schwarze Loch von Messier 87, sehe ich hier.
So ist es. Es gibt natürlich jede Menge schwarze Löcher da draußen, ist eh klar. Ja. Und das ist auch immer so ein bisschen, also für den Kindern auch noch, vielleicht bei euch ja auch, immer so dieses Ding, gibt's die wirklich oder ist das Science Fiction? Was ist da jetzt? Ne? Also das ist noch nicht so ganz klar. Ja, natürlich gibt's die wirklich, ja, das ist total etabliert und die sind echt und da gibt's jede Menge davon da draußen, ja. Sie sind halt nur vollkommen unsichtbar, weil sie per Definition schwarze Löcher, schwarz sind, also kein Licht rauskommt, ne?
Ja, aber die wenigsten Menschen wissen halt, dass schwarz, also eigentlich schwarz bedeutet, dass kein Licht rauskommt, also dass nichts reflektiert.
Ja.
Kennst du Venta Black? Diese Geschichten das schwärzeste Schwarz, was dann irgendwie so ein Künstler sich hat frecherweise patentieren lassen oder geklaut hat.
Das war mal vor einiger Zeit irgendwie so ein bisschen in den Medien, gell?
Ja.
Vor einigen Jahren und dann war dann voll der Hype drum und irgendwie dann ist es wieder verschwunden.
Genau, und dann hat einer noch schwärzeres Schwarz, oder der Typ, der das erfunden hat, hat dann noch schwärzeres Schwarz erfunden und hat dann verfügt, dass hat das in die Public Domain gegeben, hat gesagt, alle dürfen das verwenden, außer dieser eine Künstler, der mir das andere geklaut hat. Das ist super. Wirklich sehr, sehr schöne Geschichte.
Okay.
Gibt es einen schönen Podcast dazu und tue ich mal in die Shownotes.
Ja, voll. Aber ein schwarzes Loch ist ja noch schwärzer als das perfekteste Schwarz. Also,
ja, das wollen wir ja mal sehen.
Da kommt halt einfach wirklich gar nichts raus. Ja. Ich meine, okay, in dem Bild jetzt nicht, weil das Bild... Okay, wir reden über das erste Bild von wirklich einem schwarzen Loch. Also ein schwarzes Loch zu beobachten ist ja dann eigentlich auch recht leicht, aber... Man beobachtet ja immer das, was um das schwarze Loch herum ist und nicht das schwarze Loch selber. Und das ist das Ding. Ja?
Das wollte ich fragen. Was ist das, was da leuchtet?
Also, bei einem schwarzen Loch, und das ist auch die Art und Weise, wie man sie entdeckt hat, leuchtet das Zeug, das ins schwarze Loch hineinfällt.
Warum kann das denn eigentlich noch leuchten, obwohl das schwarze Loch doch noch nicht mal Licht rauslässt?
Naja, weil das teilweise doch noch recht weit weg von dem schwarzen Loch selber ist, weil das schwarze Loch selbst extrem klein und extrem kompakt ist. Ne? Darum ist es ja überhaupt erst so ein tiefes, gravitatives Loch. Ja? Also darum ist die Schwerkraft so stark, weil es so kompakt ist. Ja?
Stimmt, es ist extrem. Also kann man das sagen? Weiß man das? Wie klein? Faustgroß? Fußballgroß?
Okay, also ein schwarzes Loch an sich ist eigentlich überhaupt nicht groß. Also das Ding selber ist ja quasi eine Singularität, nennt man das, eigentlich ein Punkt. Also so, es gibt's eigentlich gar nicht. Ne?
Ja, okay.
Es ist ein unendlich tiefes Loch, ein Punkt.
Aber wo ist denn die Masse hin, die da vorher war?
Naja, die hat sich da irgendwie in sich selbst hinein
verkrümelt.
Ja, genau. Also es ist irgendwie, man muss sich vorstellen, es ist eine große Masse, die in sich selbst zusammenfällt und fällt und fällt und fällt und fällt und fällt.
Okay, das ist ein endloses Schrumpfen
eigentlich,
sozusagen.
Eigentlich, also ja, es macht da keinen Sinn, da irgendwie ein Ende dann, also wo ist das Ende? Ende anzugeben, ja. Also eigentlich ist dieses Schwarze Loch, es entzieht sich ja dann auch eigentlich unserer Beschreibung.
Ich wollte mich gerade beschweren, das ist alles ein bisschen kontraintuitiv hier.
Ja.
Scheiß Universum immer.
Das Lustige ist ja, dass trotzdem man genau weiß, wie viel Masse da ist. Das ist ja das Faszinierende, dass es, obwohl es so ein absurdes Objekt ist und hineingekrümelt, verkrümelt, aber es ist dann irgendwie schon noch da, weil es die Auswirkung auf seine Umgebung beobachtbar ausübt. Ne? Ja, das ist irgendwie das Faszinierende.
Es ist wirklich sehr faszinierend, nicht so wie Homöopathie.
Nein,
wo es noch
echt.
Nicht mal eine Wirkung gibt. So, gibt's halt nicht.
Ja, außer dem Placebo, die ist sehr stark.
Ja, aber das
trotzdem,
ist auch ohne Homöopathie ja, genau. da. Ja, das ist ja das
total.
Interessante.
Allerdings, ja.
Woher weiß man denn, was das Ding dann für eine Masse hat? Also
da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Also wenn man sich anschaut, wenn man jetzt mal von diesem ersten Bild absieht, wie man generell ein schwarzes Loch quasi detektieren kann oder ja. was man da sieht, ja. Also sehen tut man es natürlich sowieso nie. Es sind irgendwelche Wellenlängen, die unsere Augen nicht sehen können. Aber gut, es gibt die Möglichkeit, es geht immer um die Gravitationswirkung, ja, die ich da eigentlich festmachen kann.
Mhm.
Auf die Umgebung entweder Zeug, das hineinfällt, das gar nicht angezogen wird, ja, und das leuchtet, weil es so stark aufgeheizt wird, und dann erstens einfach seiner Temperatur entsprechend im Röntgenbereich leuchtet. Röntgenbereich entspricht einfach, so wie sichtbares Licht, quasi Sternenhitze entspricht, ja, entspricht dann die Temperatur von diesem extrem stark aufgeheizten Material der Röntgenstrahlung.
Ja.
Das ist ein Ding. Und dann sehe ich, wenn ich mit einem Röntgenteleskop da auf den Himmel halte, ist der Himmel auch voller Punkte. Aber es sind eben keine Sterne mehr, sondern schwarze Löcher hauptsächlich. Ja.
Mhm.
Also das sind halt dann, da sieht man dann die ganzen Leichen.
Ist ja auch gruselig
und
irgendwie, ne?
Ist schon ein bisschen gruselig, ja. Ja, schon, ja. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass durch das starke Aufheizen, also einfach Reibung, ja, du hast einfach
ja, klar,
Material.
Genau, es ist unglaublich
das,
schnell.
Genau. Ja. Das möchte da sehr schnell hinein. Also es möchte vielleicht gar nicht hinein, aber es hat keine andere Wahl. Es muss da in den Potentialtopf, der sehr, sehr steil ist beim schwarzen Loch, da einfach hinein. Ja. Und dann wird es da extrem aufgeheizt und durch die starke Aufheizung wird es ionisiert. Also die Elektronen werden von den Protonen losgerissen. Und wenn man über Material im Weltraum spricht, ist das eben meistens eigentlich fast immer Wasserstoff. Das ist ganz einfach. Ne? Mhm. Elektronen, Proton, nichts Kompliziertes. Die werden rausgelöst und dadurch wird das ganze Zeug geladen. Und dann gibt es Magnetfelder. Und wenn es geladene Teilchen und Magnetfelder gibt, gibt es Radiostrahlung. Über die haben wir letztes Mal schon geredet, ne? Über diese Synchrotronstrahlung, genau, diese Bremsstrahlung. Das heißt, diese schwarzen Löcher, wenn da Material drumherum ist, dann leuchten die sehr hell, sowohl im Röntgenbereich als auch im Radiobereich. Und so sind sie eigentlich sehr leicht auszumachen, im Grunde. Aber halt eben als Punktquelle, ja? Also als einfach nur als, da ist was los, ja?
Genau, da ist Remi Demi.
Da ist Remi Demi, oder?
Remi Demi am Ereignishorizont.
Da haben wir schon den Titel.
Stimmt eigentlich, ja. Der Ereignishorizont, ist das der Moment, wo es nicht mehr, ab wo es nicht mehr leuchtet, weil kein Licht mehr rauskommt, oder ist das wieder
ja,
ein
genau.
anderes Ding?
Okay. Dazu kommen wir noch. Es ist es ist ja super kompliziert, okay, wie das Bild dann tatsächlich, okay, die andere Möglichkeit, und das ist dann das, wo Leute dann sagen, ja, aber hat man nicht von unserer Milchstraße da auch irgendwie ein Bild gemacht von dem schwarzen Loch und so, und da weiß man doch auch, dass da ein Star ist, ein supermassereiches schwarzes Loch in unserer Milchstraße im Zentrum und so, und da gab es doch den Nobelpreis, genau, da gab es den Nobelpreis 2020 dafür. Und da hat man aber jetzt nicht das schwarze Loch selber beobachtet, sondern die Sterne, die um dieses schwarze Loch herum sich bewegen. Ja? Also man kann auch einfach so die Umgebung.
Du hast dich nicht getraut, nicht kreisen anschauen. Zu sagen. Das finde ich interessant.
Das
ist interessant.
Ja. Es ist ein blödes Wort. Es gibt irgendwie elliptizidieren geht irgendwie nicht.
Ja.
Und kreisen traut man sich nicht sagen, weil dann kommen immer die Besserwisser.
Genau.
Seid ihr. Ja, sie kreisen total um das schwarze Loch auf elliptischen Bahnen. Und irgendwie, man hat diese Sterne im Zentrum der Milchstraße beobachtet. Musst du dir vorstellen, Milchstraße, ja. 26.000 Lichtjahre entfernt das Zentrum unserer Milchstraße. Sehr, sehr, sehr viele Sterne auf dem Weg dorthin. Sehr viel anderes Zeug auf dem Weg dorthin. Und man hat es geschafft, da wirklich hinein zu zoomen und die Einzelsterne, die in unmittelbarer Umgebung um das schwarze Loch sich auf ihren Bahnen bewegen und da irgendwie rumfliegen. Na, und dann kann man aus den Bahnen der Sterne auch wiederum die Gravitationswirkung des schwarzen Loches quasi da rekonstruieren und die Masse. Das heißt, ich weiß, wenn ich die Bahn eines Sterns habe und schaue, okay, wie nah ist der dran am schwarzen Loch, wie schnell bewegt er sich, kann ich ganz leicht die Masse berechnen, die notwendig ist, um diese Bahn hervorzurufen. Ja. Ja.
Wie nah muss ich ran, um das berechnen zu können? Weil wenn ich richtig aufgepasst habe, wirkt Schwerkraft unendlich. Das heißt, die Gravitation des schwarzen Loches wirkt auch auf die Erde.
Ja, ja.
Aber wahrscheinlich so gering, schon, dass der Jupiter eine stärkere Gravitationswirkung hat oder sowas. Ne?
Bestimmt.
Mhm. Wie
ja,
nah muss
also
man denn
da halt,
ran?
Naja, das ist das genau das Ding an einem schwarzen Loch, warum es so eine starke Schwerkraftwirkung hat, ist ja, dass man so nah ran kann. Ja?
Ah.
Wenn jetzt die Sonne, die Sonne wird nie zu einem schwarzen Loch, ne? Oh. So viel mal klar, aber wenn die Sonne, die Masse der Sonne zu einem schwarzen Loch zusammengequetscht werden sollte, müsste sie ungefähr 3 Kilometer groß sein.
Mhm.
Das heißt, ich habe die ganze Sonne, 1,5 Millionen Kilometer. Wenn ich diese ganze Masse es schaffe, sie auf 3 Kilometer zusammenzudrücken, was ich natürlich nicht schaffe, so starke Arme habe ich nicht.
Die Erde so dicht dran, dass sie jetzt, wenn sie jetzt so dicht dran wäre, wahrscheinlich irgendwo in der Sonne wäre.
Also wenn dieses schwarze Loch dann, dieses 3 Kilometer große Sonnenmassending, genau da wäre, wo die Sonne jetzt ist, dann würde sich für die Erde nichts ändern. Außer, dass kein Licht mehr da wäre. Ne?
Aber sonst. Ja, gut, aber kann man ja elektrisch machen.
Genau, mach mal irgendwie. Aber der Unterschied ist der, dass wo ich vorher maximal 1,5 Millionen Kilometer oder beziehungsweise die Hälfte, weil es ja Radius, na egal, ja, mehr oder weniger, größenordnungsmäßig, Millionen an einen Stern kann ich Millionen Kilometer nah ran, weil der einfach so groß ist, ja. Und dann müsste ich in den Stern hinein und dann wäre ich pulverisiert und blöd, ja. Mhm. Aber an ein schwarzes Loch, weil das so kompakt ist, die gleiche Masse wie die Sonne, ja, aber 3 Kilometer, das ist mini nix, ja. Da kann ich einfach viel näher ran. Und weil ich dann so nah, weil ich dem schwarzen Loch quasi rein theoretisch auf ein paar Kilometer nahe kommen kann, weil es so kompakt ist, hat das eine dementsprechend unfassbar stärkere Anziehungskraft auf mich. Ja? Mhm. Das heißt, das ist eigentlich das
so,
Charakteristikum,
so meinte ich das
ist die,
in der Sonne
die
sein,
Dichte. Ja, genau. Ja. Also eigentlich ist es die Dichte. Wie viel Masse auf wie kleinen Raum komprimiert ist, ne? Weil die Gravitationskraft ja nur von diesen beiden Dingen, der Masse und der Entfernung zu der Masse abhängt. Ja. Und dann sehe ich natürlich, wenn ein Stern quasi näher dran ist an diesem schwarzen Loch, dann sehe ich, dass der sich schneller bewegt. Und dann kann ich quasi die Masse rekonstruieren. Wenn ein Stern ein bisschen weiter weg ist, bewegt er sich langsamer und so weiter und so fort. Ja.
Mhm.
Und bei dem Material, das ins schwarze Loch hineinfällt, also muss es, also jetzt nicht ein Stern auf einer Bahn, sondern einfach Zeug aus einer Bahn ums schwarze Loch, ja, das wahrscheinlich schon näher dran ist, weil es schon zerbröselt worden ist und sich schon in einer Scheibe um das schwarze Loch angesammelt hat, da kann ich auch ungefähr von der Temperatur her, die das Zeug hat, dann die Masse abschätzen. Ja? Also je nachdem, wenn mehr Masse da ist, wird das Zeug mehr aufgeheizt, weil es quasi schneller und turbulenter sich bewegt. Mhm. Ja, das heißt, ich kann auch von der Strahlung, von der Röntgen- oder Radiostrahlung, die ich da bekomme, irgendwie die Temperatur abschätzen, die das Zeug hat und davon dann die Masse die da sein muss irgendwie. Ja. Mhm. Also das sind die Arten, wie ich ein schwarzes Loch untersuchen kann. Ja. Entweder ich sehe das leuchtende Zeug, das um das schwarze Loch herum ist, oder ich sehe die Sterne in der Umgebung des schwarzen Loches sich bewegen. Ja. Und das ist jetzt, und so hat man auch alle schwarzen Löcher bis jetzt entdeckt, ja. Entweder weil da ein Stern in der Nähe war, so ein Doppelstern zum Beispiel, wo eben kein Doppelstern mehr da ist, sondern ein schwarzes Loch und ein Stern. Ne? Dann sehe ich einen Doppelstern, wo einer der beiden nicht da zu sein scheint. Also da bewegt sich der eine Stern einfach um nichts herum, ja. Und dann weiß ich, ha,
da muss was sein. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Arbeitshypothesen, wie man vielleicht doch in ein schwarzes Loch reingucken könnte? Oder ist das auch hinter unserem Verständnishorizont?
Ja, du kannst nicht hineingucken, weil du, also erstens nicht, also wie willst du deinen Kopf wieder rausziehen? Ne? Das nutzt ja auch nichts, wenn du irgendwie schaffst, deinen zu. Und du kannst ja auch keiner, du kannst jede Menge ins schwarze Loch hineinschicken, das ist nicht das Problem, aber du wirst es nicht wieder rausbekommen. Also es kann keine Information rauskommen, man kann keine Radiostrahlung raussenden, weil das ist ja auch Licht und das bewegt sich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit. Und also ins schwarze Loch hinein, das ist unmöglich.
Es gab doch mal so einen Film, da sind sie durchgeflogen.
Ne? Da gab es wahrscheinlich viele Filme, ja.
Geht das auch nicht, aber, ne?
Also mit den Wurmlöchern.
Also gut, woher will man wissen, dass das geht?
Ja, ja. Also naja, so mathematisch gesehen kann man sich schon irgendwie dann ein Wurmloch konstruieren und so etwas vorstellen wie eine Kombination aus, sagen wir mal, ein schwarzes und ein weißes Loch. Also
ein weißes Loch?
Gegenteil von einem weißen Loch, von einem schwarzen Loch ist ein weißes Loch, wo dann alles rauskommt.
Ach so, das ist aber auch nur so ein Gedankenexperiment.
Ja, und das Problem ist natürlich, dass man das sehen würde, wenn es das gäbe im Universum, weil das wäre UL.
Das sähe auch krass aus wahrscheinlich.
Sehr krass aus. Ja, genau. Alles raus, ja, genau. Und das sieht man nicht. Also, wenn es die gäbe, würden wir sie ganz, ganz klar sehen. Und das tun wir nicht. Und darum hat sich, glaube ich, die Wurmloch-Geschichte auch ein bisschen erledigt. Ja.
Ah, okay, verstehe. Jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist.
Du brauchst ja einen Ausgang.
Du brauchst Ausgang und Loch, ne? Da müsste eigentlich alles rauskommen, was ins schwarze Loch reinfliegt. Es sei denn, du würdest das Wurmloch dahin machen, wo sonst nichts ist.
Ja.
Du hast mal erzählt, es gibt schwarze Löcher, die wandern halt so rum und die sieht man gar nicht, weil da fliegt auch nichts rein, weil da ist halt nichts, wo die so sind.
Ja, das stimmt natürlich schon.
Vielleicht sind das die Eingänge zu den Wurmlöchern.
die Eingänge könnten es ja sein, aber wo sind die Ausgänge?
Woanders, wo nichts ist.
Aber da.
Und da kommt dann so wenig raus. Da kommt dann so wenig raus, dass man es sowieso nicht sieht, weil da sind die einzelne, das eine Raumschiff. Das, der eine imperiale Kreuzer, der durch.
Achso, du meinst, weil quasi nichts ins schwarze Loch hineinfällt auf der einen Seite des Tunnels, kommt auch auf der anderen Seite beim weißen Loch nichts heraus.
Genau.
Aber das Ding ist ja, dass ja trotzdem, also die Masse, die das schwarze Loch macht,
ja,
würde ja bei einem weißen Loch dann auch quasi wieder raus müssen. Also das weiße Loch würde sich ja quasi selbst zerstören, verringern. Ne? Genauso wie ein schwarzes Loch sich vermehrt.
Ja. Ja, stimmt.
Okay, nein,
ja. Doch.
Alles sehr hypothetisch.
Ja, gut, es ist ich habe in der Wikipedia nachgeschlagen, ein hypothetisches astronomisches Objekt. Das heißt, wir können jetzt jeden beliebigen Quatsch darüber erzählen. Nein, aber stimmt ja. Ja, klar, wenn das Ding also, ein Durchgang wäre, müsste die Energie, die da irgendwo ist, müsste da auch durch. Es sei denn, es gibt noch irgendein unentdecktes, spulenartiges Gebilde im Universum, das in der Lage ist, diese Energie genau am Übergangspunkt vom schwarzen zum weißen Loch festzuhalten oder sowas, zu binden. Ja.
Es gibt ja jede Menge Science-Fiction-Geschichten, die sich das auch schon überlegt haben und die da auf irgendwelche abstrusen Ideen gekommen sind. Also so ist es ja nicht. Man kann sich da natürlich irgendwie was konstruieren. Die Sache ist nur die, dass von dem, was wir quasi Wissen und auch mit Beobachtungen überprüfen können.
Das ist daraus lässt sich kein Fluxkondensator bauen.
Leider.
Kompensator hieß es auf Deutsch,
Kompensator,
glaube ich.
Kompensator, ne? Genau. Ja,
auf
ja.
Englisch Capacitor.
Ja. Ein besserer Name eigentlich.
Ja, ist ein Kondensator. Jetzt Zeit auslassen. Oh. Ja.
Also nee, das mit den Wurmlöchern, ja, da müssen wir uns noch was anderes überlegen. Ja,
ja, schade. Naja.
Aber ja, immerhin haben wir es geschafft, von dem schwarzen Loch tatsächlich dieses Bild zu machen, was ja extrem, also der Punkt an dem Ding ist es extrem beeindruckend, weil ja ein schwarzes Loch so wahnsinnig kompakt und klein ist und Dinge, die da draußen im Weltraum sind und klein sind, sehr, sehr schwer zu beobachten, abzubilden sind. Ja. Und bis jetzt hat man hat jede Menge schwarze Löcher schon gesehen, unter Anführungszeichen, als Röntgen- oder Radioquelle, ja. Mhm. Aber halt einfach immer nur als Punkt, weil sie so kompakt sind.
Und hat sie verwechselt dann letztlich. Und gedacht, oh, das scheint ein Stern zu sein.
Naja, war ja auch mal. Kann auch passieren, kann auch, genau, ja, kann auch passieren. Also, Sterne sind auch, gibt auch Sterne, die viel Röntgenstrahlung aussenden und so. Aber man kann sie dann schon identifizieren, also vor allem die näheren, ja. Mhm. Ja.
Unser schwarzes Loch, also das in der Milchstraße, würde das, also gegeben, es gäbe genügend Zeit, würde das irgendwann die gesamte Milchstraße in sich aufgesogen haben?
Nein, weil schwarze Löcher ja keine interstellaren Staubsauger sind, sondern, also wenn dem so wäre, dann, na gut. Okay, ich nehme alles zurück. Du hast gesagt, irgendwann, ja.
Genau, Zeit spielt keine Rolle.
Irgendwann, ja. Irgendwann, es ist ja so, also die Milchstraße ist sehr stabil.
Ja.
Und die Gravitation des schwarzen Lochs ist ja auch eigentlich nur für das Zentrum der Milchstraße relevant. Ja, weil das ist das schwarze Loch, diese supermassereichen schwarzen Löcher, die haben sehr viel Masse, aber im Vergleich zu einer ganzen Galaxie ist es dann natürlich doch wenig. An der Milchstraße sind es 4 Millionen Sonnenmassen.
Mhm.
Aber die ganze Milchstraße hat ein paar hundert Milliarden Sonnenmassen.
Ja, ich hatte jetzt so die naive Vorstellung, weil das ja auch so Spiralgalaxie, dass das so wie so ein Abfluss, weißt du, sich dann so langsam, aber sicher immer weiter reindreht irgendwie. Aber das scheint
Nein,
doch nicht.
Okay. So ist es nicht. Also das ist, solange es noch Sterne in der Milchstraße gibt, im Sinne von leuchtende Sterne, wird das nicht passieren. Nein.
Aber warum ist dann in so einer Galaxie ein schwarzes Loch in der Mitte?
Ah.
Warum fallen Kometen immer in Krater?
Oder Asteroiden, ja.
Asteroiden, ich kriege den Unterschied ja immer nicht mehr gemerkt.
Ist ja auch nicht so wichtig. Damit soll sich der Himmelsmechaniker beschäftigen.
Und so haben
mit diesen
den.
Kleinigkeiten.
Genau.
Ja, genau.
Dafür darf er mich in den Sendungen auch immer beleidigen. Dann ist das ausgleichen.
Ist ein bisschen ein Klugscheißer, gell?
Naja, nee, das, ach.
Ja.
Nein, wir mögen ihn ja. Und wir wissen, wo du wohnst, Freundchen.
Wir schicken dir einen Pferdekopfnebel.
Einen abgeschnittenen Pferdekopfnebel.
Nein, die Frage, die du gestellt hast, ist eine exzellente Frage, über die sich Astronomen und Astronominnen auch schon seit langer Zeit den Kopf zerbrechen. Und wir wissen es nicht genau. Also es scheint wirklich so zu sein, dass je größer die Galaxie, desto größer auch das schwarze Loch in der Mitte. Also um genau zu sein, je größer der Zentralbereich einer Galaxie, desto größer auch das schwarze Loch, das da in der Mitte sitzt.
Ja gut, das finde ich aber nachvollziehbar.
Eigentlich schon, ja.
Weil in der Mitte, da klumpt das halt alles und wenn da ein schwarzes Loch ist, nimmt es halt sehr viel mit und wächst dadurch.
Genau, und wenn mehr Zeug von Anfang an quasi da war, dann ist das schwarze Loch auch sehr schnell am Anfang anscheinend schon gewachsen, weil diese großen schwarzen Löcher, die gibt es schon sehr früh im Universum, ja.
Brauche ich das schwarze Loch zur Galaxienbildung?
Und das ist natürlich jetzt die andere Frage. Ist dieses schwarze Loch quasi die Keimzelle der Galaxienbildung? Ist das das, was quasi als erstes da war? Oder ist das schwarze Loch schon etwas, was sich zwar sehr früh bildet, aber die Galaxien, die Sterne doch als erstes da waren? Und dann, weil da halt im Zentrum sehr viel Masse da ist, sehr viele Sterne entstehen, alles sehr turbulent, bildet sich sehr schnell ein schwarzes Loch, das sehr schnell viel Masse auch irgendwie ansammelt. Ja. Und wir wissen nicht, welche dieser beiden Varianten quasi stimmt. Ja? Also mhm. es deutet viel darauf hin, so wie immer im Universum, dass es keine eindeutige, einfache, klare Antwort gibt. Und das Universum ist viel zu kompliziert. Ja? Es wird wahrscheinlich eine Mischung aus beiden sein irgendwie. Mhm. Ja? Aber das ist eins der Dinge, die auch unter anderem das wunderbare, neue, fantastische James Webb Space Teleskop herausfinden soll. Mhm. Wie die schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien und die sie umgebenden Galaxien zusammenhängen in ihrer Entstehung und frühen Entwicklung. Ja.
Dazu müsste man aber das Alter des schwarzen Loches bestimmen können.
Naja, oder man muss Galaxien ganz, ganz, ganz früh im Universum beobachten. Die ersten Galaxien, die sich überhaupt gebildet haben, und schauen, haben die schon ein schwarzes Loch und wie groß ist das? Ja. Oder gibt es Galaxien ganz, ganz früh im Universum? Kommt man irgendwann mal an einen Punkt, wo Galaxien keine schwarzen Löcher mehr in ihrem Zentrum haben?
Noch oder keine nur schwarzen Löcher in
ihrem noch Zentrum. Eben, genau. Also nicht mehr, noch nicht. Ja. Also je nachdem, welche Richtung man geht. Ja. Genau. Vom Zurückschauen her ist es irgendwie...
Ja, es ist ja das Lustige. Ja. Ich muss ja immer noch in Planung, mal mit Florian eine Folge über Zeit zu machen. Mhm. Beziehungsweise über das Jetzt im Universum. Aha. Was ja doch ein wenig... hirnerweichend ist.
Ja, ich meine, man könnte diese Folge auch ganz schnell abhandeln, genau. Von wegen, jetzt existiert nicht.
Doch, ich bin doch hier.
So. Nein, nur für dich. Ja, jeder hat sein, genauso wie jeder Mensch im Zentrum seines eigenen beobachtbaren Universums sitzt,
gibt es
für jeden Menschen auch nur, also jeder Mensch hat sein eigenes Jetzt, ne? Und es, also eigentlich kann man sich nie treffen.
Ja, was schon faszinierend ist, ne? Also warum eigentlich? Was soll das?
Ja,
ja, warum
voll.
Verläuft Zeit so?
Na, und das ist ja irgendwie auch counterintuitive, ne? Also das ist ja etwas, was wir auch überhaupt nicht backen. Also Raum ist schon total arg, dass Raum etwas ist, was sich ausdehnen kann und Ding und diese Entfernungen und bla bla bla, das ist ja schon für uns irgendwie zu arg. Aber Zeit halten wir ja überhaupt nicht aus irgendwie.
Naja, geht halt nur über den Raum, ne? Also ist halt,
und dass die noch dazu verknüpft sind, die beiden.
Ja. Ja, naja, wenn wir noch länger darüber reden, dann werden wir beide noch religiös. Ich sag's dir.
Ja, da müssen wir aber, glaube ich, noch sehr lang.
Ja, aber warum dehnt es sich aus? Wer hat das? Warum ist das so?
Nein, ich meine, ich verstehe das mit dem. Ich habe ja in letzter Zeit, mir hat ja auch jemand eine Bibel geschickt. Habe ich dir das schon erzählt?
Nee.
Mir hat jemand eine Bibel geschickt. Das ist eh schon länger her. Ja. Na, was ja nett, mit einem netten Begleitschreiben, so
ja.
Sorge um meine Seele. Also es war wirklich freundlich.
Ja, ja.
Irgendwie so ein bisschen eindringlich war es dann schon, wo ich mir dann gedacht habe, oh, weiß nicht, ob ich
Missionseifer.
Hier in einer dunklen Gasse begegnen möchte. Ja.
Aber hattest du keine Bibel? Mh. Ich meine, jeder hat eine Bibel im Haus. Ich habe sogar mehrere.
Nein, ich hatte... Warum? Hat man? Aus historischen Gründen? Oder?
Ja, ich meine, unsere gesamte Kultur basiert auf diesem Buch, ne?
Ja, eh.
Also das sogenannte christliche Abendland. Ich lehne das ja auch alles ab, ne? Also ich finde, obwohl doch Glockenläute am Sonntag finde ich eigentlich ganz schön. ja, weil das das gibt so einen Stabilitätsmoment. Irgendwie.
Naja, und das ganze soziale Ding ist ja auch, da kann man sich schon was abschauen. Ja.
Und ich finde das halt super spannend, da drin so rumzublättern. Also ich würde das auch gerne mal von Anfang bis Ende lesen, aber davon wird man wahnsinnig. Ja, vor allen Dingen vorne so diese Abstammungsgeschichten, da komme ich nicht drüber. Wenn Hecht Zechziel zeugte, Zechziel und so, das schaffe ich nicht. Aber ja.
Das ist einfach noch ärger als Tolkien lesen, oder?
Ja, aber da immer mal wieder reingucken, ich finde das total, also ich finde das super spannend. Bibel finde ich super. Ist auch die Antwort auf, also meine Antwort auf die Frage, du darfst nur ein Buch auf eine einsame Insel mitnehmen, welches nimmst du, dann nehme ich die Bibel mit.
Die, tatsächlich?
Ja, ja, ja.
Na schau, vielleicht sollte ich diese Bibel doch noch irgendwie auspacken.
Da ist voll viel Remi-Demi drin, ja.
Ja, es ist ein bisschen so wie die griechischen Sagen natürlich auch, ne? Das ist schon spannende Geschichten, ja.
Ja, und der Gott der Christen ist halt, das ist halt ein Arsch, ne? Das ist halt super blutrünstiger, rachsüchtiger, kleinkarierter Pisser. Irgendwie und dann kommt halt Jesus und sagt so, nee, ey, damit hören wir jetzt mal auf mit dem Scheiß. Jetzt sind wir mal alle nett zueinander.
Ja.
Das ist schon ganz
das
cool.
Sieht man wo das hingeführt hat. So.
Ja, aber es ist echt super.
Da kann man sagen, die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ne? Vielleicht, naja, wie auch immer.
Ja. Aber jetzt
eigentlich. Naja, auf jeden Fall.
Was denn für eine Übersetzung?
Ich habe keine Ahnung, ich habe sie nicht, sie ist noch eingeschweißt in Plastik, also ja, ich weiß es nicht. Aber es war, ich habe mir dann kurz überlegt, soll ich ihm mein eigenes Buch zurückschicken? Vielleicht doch ein bisschen. ja, aber ich meine, ich verstehe, was ich dazu noch sagen kann, ist, ich verstehe dieses Gefühl der Ergriffenheit oder das Gefühl der Ehrfurcht irgendwie, ja, dass einer das alles so
meinst
überwältigt.
Meinst du die Bibel, in der ich gerade blättere übrigens?
Nein, das, okay. du blättest in der Bibel, während wir reden.
Ja, während wir reden. Nein, so sprach der Ewige. Geh und kaufe eine Flasche, vom Töpfer gefertigt, du und einige der Ältesten des Volkes und der Ältesten der Priester, und geh hinaus ins Tal Ben Hinnom, das am Eingang zum Scherbentor liegt, und rufe dort die Worte aus, die ich zu dir reden werde. Und wenn du sie dann ausgepackt hast, dann guckst du mal bei Johannes 19, 27.
Ach, ist das die Offenbarung?
Nee, da ist das.
Nein.
Ich habe irgendwann mal zum Spaß ganz viel so verkürzte Bibelzitate rausgesucht. Warte mal, ich suche mal. Nicht, dass ich jetzt Mist geredet habe. Ich glaube, es war Johannes 19, 27. Also man kann super Bibelzitate verkürzen, weißt du, weil alles steht in der Bibel. Mhm. Ja? Du kannst jeden beliebigen Scheiß kannst du mit der Bibel begründen. Total gut. Unter anderem kannst du mit der Bibel begründen, deine Mutter.
Das glaube ich.
Sogar mit Ausrufungszeichen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ja. Nein, also schönes Buch, tolles Buch. Gefällt mir gut. Man hätte nur keine Religion draus machen dürfen.
Das hätte ich mir nicht gedacht, dass ich jetzt nach einem Podcast mit dir die Worte ausspreche. Ich glaube, ich werde die Bibel noch lesen.
Ja, mach mal. Also es ist streckenweise anstrengend, aber streckenweise auch nicht. Lies dir das Hohelied Salomon. Oh, herrlich.
Ja.
Herrlich. So. Zurück aber zu dem, was eigentlich ehrfurchtgebietend ist, nämlich das Universum.
Das, was passiert, wenn man Wasserstoffatome 14 Milliarden Jahre lang alleine lässt, ja, dann das irgendwie, ich finde es ja ohne Schöpfer fast noch ehrfurchteinflößender als mit.
Ja, Schöpfer ist eine billige Ausrede, finde ich auch immer.
Ja, so, der hat es gemacht. Ne?
Ich kann es verstehen, weil es gehört halt irgendein. Ja, es gehört so ein, irgendein Schalter im Kopf gehört dazu, sich damit abzufinden, dass das so ist. So. Und das, glaube ich, das können halt einfach nicht alle. Und dann musst du halt einen Anfangspunkt setzen. Wobei man auch noch fragen könnte, ist der Urknall nicht vielleicht auch für viele einfach so eine Art Gottesersatz, also so ein Fixpunkt? Aber der folgt ja eigentlich nur daraus, wenn wir das Universum zurückrechnen.
Ja, na und es ist schon auch ein bisschen, es ist so ein Schöpfungsakt quasi, ne? Es ist alles entstanden aus einem Punkt wieder mal, mehr oder weniger, ne? Und so könnte man auch sagen, na, das war halt Gott.
Ja, aber.
Aber es ist halt ein Zusatz, der nichts bringt. Also es erklärt, es hat keine Erklärmacht eigentlich, keine zusätzliche, sondern es ist dann halt nur ein anderes Ding.
Ja, es ist anderes Wort. Im Wesentlichen ist das halt die Begründung dafür, dass manche Menschen reich und manche Menschen arm sind.
Und das ist dann, was sich dann halt daraus ergibt. Ne? Mhm. Ja. Auch nicht so super. Naja, aber ja, gut. Wir wollten eigentlich noch über das Bild reden, oder? Wir waren das Bild an sich. Was man nämlich auf diesem Bild sieht, ist ja, oder überhaupt, ich meine, das Bild, also, das ist, es ist, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ja? Wo du irgendwie vorhin gesagt hast, am Anfang so, ah ja, und das sieht man jetzt den Ereignishorizont, ne? Also, dieses Bild, der Grund, warum das überhaupt gelungen ist, ein schwarzes Loch abzubilden, ist, dass man sich ein sehr, sehr, sehr großes schwarzes Loch ausgesucht hat. Also quasi das nächste und größte. Also ein schwarzes Loch, das im Vergleich relativ nah an uns dran ist, im Vergleich zum Rest des Universums, und aber gleichzeitig auch extrem viel Masse hat. Und eben die Masse bestimmt ja diesen Ereignishorizont, also diesen Bereich, aus dem das Licht dann nicht mehr, beziehungsweise dann gerade schon noch entkommen kann, ne? Was dann eigentlich quasi die Größe, unter Anführungszeichen, des schwarzen Loches bestimmt. Ja. Mhm. Und da hat man sich einfach ein großes ausgesucht. Und noch dazu, damit man nicht einfach nur einen schwarzen Fleck quasi abbildet, was ja dann auch kein, also das ist ja dann kein Bild mehr, wenn nichts drauf ist. Ne?
Na, vor allen Dingen weißt du halt gar nicht, ob da nicht vielleicht doch was ist. Wir erinnern an dieses Hubble-Bild von diesem Void. Weißt du, da gab es doch auch mal so einen leeren schwarzen Fleck am Himmel. Mhm. Wo sie dann irgendwann mal Hubble signifikant länger als normal haben hingucken lassen und zack, noch ein Universum. Also
ja, ja, genau. Also es könnte auch nur leer sein, weil da man noch nicht genau genug Sensitivität hat. Ja, ja, genau. Aber bei M87, also das ist die nächste sehr große Galaxie zu uns. Das ist der nächste, die zentrale Galaxie in unserem nächsten Galaxienhaufen, auf den wir mehr oder weniger auch zusteuern, aber noch kein Grund zur Beunruhigung. nicht ganz zusteuern, egal, ja, mehr oder weniger. Auf jeden Fall ist es eine riesen fette elliptische Galaxie. Und der Grund, warum man dieses schwarze Loch ausgewählt hat, ist erstens, es ist in einer elliptischen Galaxie. Elliptische Galaxien bestehen quasi hauptsächlich aus Sternen und aus heißem Gas dazwischen, aber nicht dieser bescheuerte Staub, den wir in der Milchstraße haben, durch den man nicht durchschauen kann. Ah. Das ist irgendwie, das schaut man leichter rein. Noch dazu ist M87, das schwarze Loch in M87, ein aktives schwarzes Loch. Ja.
Ein das aktives,
heißt, das verschluckt ist, jede Menge Material. Aktiv bedeutet eigentlich im schwarzen Loch-Jargon nur aktiv, sehr hell, Röntgen-Radio-Bereich, verschluckt jede Menge Material gerade. Und das ist ja genau das, was wir abbilden können, das ja. Zeug um das schwarze Loch herum. Ja?
Aber ich hätte gedacht, dass schwarze Löcher immer aktiv sind, außer die so alleine durchs Weltall bummeln.
Nein, das schwarze Loch in der Milchstraße, im Zentrum der Milchstraße, das ist nicht aktiv.
Ach komm, ich dachte, da würde auch immer mal wieder was reinflutschen.
Da flutscht immer wieder mal was rein. Ja, man hat sogar schon eine Gaswolke auch beobachtet, die von der Schwerkraft des schwarzen Loches in die Länge gezogen und zerlegt worden ist und dann verschluckt worden ist. Aber das passiert ab und zu und da gibt's keine fette Akkretionsscheibe, nennt man das, ja, diese Scheibe an Material rundherum, das da herumspiralisiert und sich gegenseitig aufheizt und Fett im Radiobereich strahlt, okay. Ja, das gibt's da nicht, ja. Dafür brauchst du irgendwie einen Faktor von, ich weiß nicht, wie viel mehr an Material, das da die ganze Zeit hineinströmt, irgendwie, ja. Und das ist halt das Ding, früher hat man geglaubt, dass quasi nur manche Galaxien schwarze Löcher in ihrem Zentrum, also viel früher, haben. Und zwar, weil man erst diese aktiven schwarzen Löcher quasi gesehen hat und sich gedacht hat, aha, da ist irgendwas los. Ja? Und dann hat man aber entdeckt, dass ja eigentlich eh alle Galaxien ein schwarzes Loch, ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben. Aber halt eben die meisten Galaxien da nicht gerade was hineinwerfen oder dass da gerade nicht so viel Zeug drumherum ist. Und bei M87, da ist sehr viel Zeug da. Und das wissen wir, weil diese Galaxie auch riesige Jets hat. Hast du dir schon ein Bild angeschaut?
Ja, ich finde das sehr faszinierend. Kommt das aus dem schwarzen Loch raus?
Ja. Das ist quasi wie bei einem Stau. Das ist wie das Material, das hineinfällt und aneinander quasi reibt und so weiter. Und dann kommt zu einem Stau, es kann quasi gar nicht schnell genug hinein und dann kommen die extrem starken Magnetfelder auch noch dazu, die von dem geladenen Material quasi selber auch noch verstärkt und erzeugt werden und dann wird das Zeug nach oben und unten, also da wo Platz ist, abgelenkt, weil diese Scheibe ist ja quasi, man kann sich's vorstellen, na so ein bisschen wie die Ringe vom Saturn oder so, ja, also in einer Art Äquatorialebene, ja, und dann hat das Material da keinen Platz mehr und wird nach oben und nach unten in diesen riesigen Jets hinaus gefeuert und durch die Magnetfelder einfach noch so fokussiert quasi, ja, dadurch sind die so super super schmal, diese Jets, ja.
Da muss ja ein unglaubliches Getöse letztendlich sein.
Unfassbare Action, ja. Also das ist unvorstellbar, was da los ist. Also das ist irgendwie, da geht's zu, dass wir haben da keinen Begriff oder keinen also, Vergleich dafür. Was
so gar nicht. Also ist das, ich sag mal so, in einer zeitlichen Auflösung, dieser Jet, wie schnell ist der? Ist das sowas wie eine Gasflamme oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
Die haben es schon, also das kommt auch drauf an, aber die sind meistens schon irgendwie relativistisch unterwegs, also mit mindestens ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit.
Okay. Ja, gut, also noch krasser als die krasseste Schweißbrenner, ja, okay.
Ja, genau. Also genau weiß ich es jetzt auch nicht.
Ja, ich muss halt immer nachfragen, weil in astronomischen Dimensionen ist schnell ja oft auch irgendwas, was, ne, also das ja. Universum dehnt sich auch schnell aus, aber ja, man kriegt es ja. halt nicht so mit. Ne? Ja.
Das Universum dehnt sich eigentlich unfassbar langsam aus.
Auch das,
ist
noch.
Das Schräge. Es ist nur schnell in der, am Rand des beobachtbaren Universums, weil Zeug so groß ist und sich auf die gigantische Entfernung diese unfassbar langsame Geschwindigkeit so aufsummiert, dass es dann so schnell erscheint quasi. Ja. Aber gut, nein, Chats, ganz andere Geschichte, super schnell. Und drum sieht man bei M87 auch nur einen Chat. Siehst du eigentlich nur einen, ja? Mhm. Oder den zweiten siehst du vielleicht noch ganz ein weg. Kleines bisschen. Genau. Und noch dazu, weil der auf uns zukommt, relativistisch gebeamt ist, so nennt man das, gebeamt. Man nennt es tatsächlich Beaming, also Beam im Sinne von Strahl.
Ja.
Und wenn so ein dünner Strahl mit extrem schneller Geschwindigkeit auf dich zukommt, dann wird der... Die Helligkeit wird erhöht, ja. Also okay. Es ist ein bisschen so wie wenn man mit dem Auto durch strömenden Regen fährt und das sehr schnell, dann scheint plötzlich der Regen so auf einen zuzukommen und die Regentropfen, die eigentlich weiter voneinander entfernt sind, scheinen sehr nah aneinander dran zu sein und wirken drum, wenn man dann mit dem Scheinwerfer reinstrahlt, dann viel heller, ne?
Ja.
Und blenden einen. Also und genauso ist das, dass der Jet, der auf uns zukommt oder eher in unsere Richtung zeigt, viel heller ist und viel besser sichtbar ist als der auf der anderen Seite. Schon fetzig. Und darum hat man sich die auch ausgesucht, weil die eben so ein super aktives schwarzes Loch hat. Ja.
Und das dann angeguckt mit dem, Ereignis Horizont Teleskop?
Und das, ne? Mit Event Horizon Teleskop. Genau, was ja auch das ist ja kein Teleskop.
Ja, das ist eine Zusammenschaltung vieler Teleskope weltweit. Ist irgendeins davon nur dafür gebaut worden oder ist das Experiment die Zusammenschaltung schon bestehender Teleskope gewesen?
Es ist die Zusammenschaltung bestehender Teleskope, beziehungsweise die Zusammenschaltung bestehender, zusammengeschalteter Teleskope. Ne? Also das ist im Radio, es ist ein Radiobild. Ja? Man hat das Ganze in Radiostrahlung beobachtet, eben weil diese aktiven Galaxien sehr, sehr, sehr hell sind im Radiobereich. Mhm. Und diese Radioteleskope, die sind ja immer schon, oder nicht immer, aber sehr oft ja schon Arrays, also Anordnungen aus vielen Einzelantennen, weil das Zusammenschalten von Teleskopen ja eigentlich eine super erfolgversprechende, tolle Sache ist. Nur bei sichtbarem Licht ist das viel zu schwer, weil die Wellen so klein sind. Ja? Mhm. Bei Radio, im Radiobereich geht das so gut, man nennt das Interferometrie, diese Technik. Und im Radiobereich beobachtet man eigentlich fast nur mehr interferometrisch. Du hast nur mehr zusammengeschaltete Teleskope, weil du dadurch das Zusammenschalten dieser weit entfernten Teleskope, ja, dieses eine...
Den Spiegel vergrößerst sozusagen.
Ja, also du erzeugst quasi, du simulierst ein Teleskop, das den Durchmesser hätte von der Entfernung zwischen den Einzelteleskopen. Mhm. Und das dann, wenn du Teleskope auf der ganzen Erde zusammenschaltest, erzeugst du dir dadurch ein erdgroßes Teleskop. Mehr oder weniger.
Hat Radioastronomie auch so ein Störproblem durch die Atmosphäre? Also würde man besser auch außerhalb machen?
Es hat ein Störproblem, aber aus anderen Gründen. Es ist, also im Radiobereich kann ich immer beobachten, da ist immer Nacht. Also da ist die Atmosphäre eigentlich sehr durchlässig und es stört mich auch irgendwie, also es gibt keinen blauen Himmel im Radiobereich. Ja? Das heißt, das Problem ist aber die Interferenz von allen möglichen anderen Radioquellen, sowohl erdgebunden natürlich, also ne, das, was wir da gerade machen zum Beispiel oder was auch immer, als auch von der Atmosphäre selber. Die obere Atmosphäre hat ja auch ziemlich viele geladene Teilchen und sobald du irgendwo sich bewegende geladene Teilchen hast, kriegst du Radiostrahlung. Das heißt, die Atmosphäre, die obere Atmosphäre selber ist eine Radioquelle. Das ist schon eher blöd.
Aber die kenne ich doch, oder ist die so erratisch, dass ich die nicht filtern kann?
Doch, man kann das doch, das kriegt man schon raus, ja. Aber es ist schon auch, man kriegt ja mittlerweile beim sichtbaren Licht die Effekte der Atmosphäre auch ganz gut raus, ne? Also das ist mit diesen Lasern, die da die Atmosphäre durchleuchten und dann wird in Echtzeit, in Millisekunden quasi der Spiegel ausgeglichen, um die Wellenbewegungen der Luft irgendwie da auszugleichen. Also man kriegt diese Störquellen mittlerweile schon ganz gut weg in allen möglichen Wellenlängenbereichen. Ja, aber es gibt sie immer, also es gibt immer beobachtende Astronomie, ist immer messy, ja, das ist klar. Aber im Radiobereich ist es eben durch diese Interferometrie extrem cool, weil du kannst dir quasi ein beliebig großes Teleskop erzeugen. Mhm. Ja, und das Ding ist, dass du musst halt auch die Wellen wirklich Welle für Welle, ja, Wellental, Wellenberg, haargenau übereinander legen, damit das funktioniert.
Ja gut, aber das ist Zeit und Software, ne?
Genau. Mhm. Und das ist aber, ich meine, die Technik ist schon auch geil, ne? Also man kann zum Beispiel die Daten, es werden die Daten aufgenommen, ja, an diesen verschiedenen Teleskopen. Ich glaube, da waren jetzt 8 verschiedene, also Teleskope und Teleskop-Arrays beteiligt an dem Event Horizon-Bild. Und da werden die Daten nicht über das Internet übermittelt, weil das ist
zu langsam,
nicht schnell genug. Ja, genau. Ja. Die werden aufgenommen auf Festplatten, und zwar jede Menge Festplatten. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Die hatten 64 Gigabit pro Sekunde, ist irgendwie
ja
die Datenmenge. Und das schafft keine Standleitung.
Wie lange haben die denn gemessen, um Himmels Willen?
Das Bild ist in 4 Tagen aufgenommen.
Oh Gott, okay, wow. Also,
not so long.
Ja.
Und sie haben natürlich dann diese Beobachtungen mit super exakten, stabilen Zeitstempeln versehen müssen, damit ich genau weiß, welches Signal von welcher Zeit kommt, und haben dann irgendwie mit Millionstel Sekunden Genauigkeit, Atomuhren, GPS und so weiter, das super, super stabil quasi da mit den Zeitstempeln versehen, ja, und dann ihre, 5 Petabytes an Daten auf Festplatten dann um den Globus geschifft, so nennt man das ja, verflogen, ja. Eigentlich an einem Flugzeug, und dann in einem Rechenzentrum diese ganzen Daten dann im Endeffekt zusammengeführt. Ja.
Dafür, also, das war Supercomputer, krass. Ne? Wer hat das berechnet?
Ui,
Leute, sagen das auswendig.
Weiß ich jetzt gar nicht. Da waren insgesamt irgendwie über 200 Leute an diesem Bild, an der Entstehung dieses Bildes beteiligt. Ja. Mhm. 200 Leute, also das ist ein Megaprojekt. Ja.
Und so, das Bild veröffentlicht wurde 2 Jahre später erst. Ne?
Ja,
das heißt, sie haben 2 Jahre gerechnet?
Naja, sehr gut, okay. Sie haben auch natürlich, bis man etwas veröffentlicht, muss halt auch erstmal ein Paper schreiben, und sie haben es glücklicherweise, finde ich, super vernünftig so gemacht, dass es erst die Ankündigung erst gemacht haben, als das Paper veröffentlicht oder akzeptiert worden ist.
Okay.
Das war peer-reviewed, ne? Das ist wichtig. Man hätte auch einfach schon vorher sagen können, wir haben das und das gemacht, und weil wir die Ersten sein wollten, aber gut, es war eh klar, dass sie die Ersten sein werden. Wer soll sonst ein Bild von einem Schattenloch machen, ja? So in die Richtung. Und es ist halt natürlich erstens gerechnet, ja. Zweitens, das Ganze, also das Rechnen allein ist ja schon ein unfassbares Vorhaben, was da passiert ist, ja. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Bild ist, dass man dann ein Bild macht und dann hat man das Bild auf seinem CCD, nee, so wie es bei der Kamera ist.
Ja.
Und es ist ja auch kein echtes Bild. Also es ist nicht nur ein unsichtbares Bild, sondern auch ein simuliertes Bild.
Ja.
Also es
eine
ist
Transposition von Messdaten in etwas Optisches. Ja.
Ja. Ja. Und man hat das in Wirklichkeit, was man macht, ist, man simuliert man nimmt ein Modell her, schaut, wie das ausschauen würde, und reduziert das dann quasi auf die Auflösung, die das Teleskop oder das Teleskop-Konglomerat in unserem Fall hätte. Das heißt, du vergleichst da verschiedenste Modelle mit deinen Daten und kommst dann zu einer Art von Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja? Du musst allerhand andere Sachen darüber eigentlich auch schon wissen im Vorhinein, um da überhaupt ein Bild rauszubekommen. Ja? Wenn du einfach nur die Daten hast, ohne dass du weißt, was auf deinem Bild drauf ist, kriegst du gar kein Bild, weil du, also da könntest du keine Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Ja.
Ja.
Und Das ist, also das allein schon, diese ganzen Modellrechnungen und so weiter und so fort. Ich meine, das haben sie natürlich auch schon davor in Vorbereitung gemacht, einiges davon. Aber natürlich kann man dann halt das Richtige herumrechnen erst mit den eigentlichen Daten machen. Mhm. Ja,
die Software zu schreiben, die das rechnet, ist dann wahrscheinlich ja auch, also es gibt ja, glaube ich, keine Standardsoftware, die sowas rechnen kann,
nein,
du nur kalibrierst, ne, sondern die schreibst du komplett neu.
Genau.
Das ist dann also ein Paper für sich.
Also mehrere wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Also das allein irgendwie das Bild überhaupt zu einem Bild zu machen, ja. Das ist also sehr faszinierende, diese Interferometrie überhaupt, das ist eine extrem faszinierende Technik. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man ein Lied auf einem kaputten Piano spielt, wo nur irgendwie jede fünfte Taste funktioniert, ja. Und dann musst du natürlich auch schon ein bisschen eine Ahnung haben, was ist das jetzt, Bach oder sind das die Toten Hosen vielleicht, ja, so in die Richtung, keine Ahnung, damit du irgendwie da zu einer Lösung kommst, ja. Und also es ist super faszinierend, aber mega, mega kompliziert. Ich bin dann immer froh, dass ich nie wirklich mit radioastronomischen Daten arbeiten musste.
Sondern mit deren Ergebnissen deinen Lebensunterhalt verdienen, das ist doch eigentlich auch super.
Cool, oder?
Das ist ziemlich geil, was
sollen
wir
die
machen,
anderen, ja, die Arbeit machen. Ja. Aber das ist extrem cool. Naja, und was man dann im Endeffekt sieht auf diesem Bild, ist es wirklich, also man sieht fast den Ereignishorizont. Das ist, man stellt sich das immer so vor wie ein rundes, schwarzes Ding, ja? Wie ein schwarzer Kreis und dann habe ich diesen Ereignishorizont und dann sehe ich ja wieder, was da los ist, ne? Ganz so einfach ist es aber leider nicht, weil ja dieser Ereignishorizont keine eigentliche Grenze in dem Sinn darstellt. Und es ist ja auch nicht so, dass das Zeug, das außerhalb des Ereignishorizontes ist, einfach so sichtbar wäre. Ja, das Licht kommt ja nicht einfach so zu mir, sondern da ist ja der Raum extrem gekrümmt. Mhm. Das Licht wird stark abgelenkt. Das heißt, in Wirklichkeit wickelt sich das Licht von dem Material, was da rundherum schwirrt, ja, um das schwarze Loch herum. Also man kann sich diesen Ereignishorizont aus diesem Bereich als schon irgendwie so ein bisschen so als schwarze Kugel vorstellen, aber es ist nicht so, dass da dann außerhalb normaler Raum kommt, sondern das ist auch noch extrem verformter Raum und das Licht ist da viele Male rundherum gewickelt quasi auf seinem Bahnen, die es zurücklegt. Das Licht wird ausgesandt von einem Bereich nahe am Ereignishorizont und geht da erstmal ein paar Mal, viele Male wahrscheinlich, um das schwarze Loch herum durch den extrem krümmten Raum, bis es irgendwann einmal weit genug nach außen spiralisiert ist, dass es quasi wirklich bis zu uns zum Beobachter gelangt. Ja, ja, das heißt, in Wirklichkeit sehe ich da den Ereignishorizont plus die Rückseite des Ereignishorizonts, dann wieder die Vorderseite, dann wieder die Rückseite, die Vorderseite, die Rückseite, Vorderseite, Rückseite, Vorderseite, lup, bis sich das dann irgendwann mal zu diesem Lichtring da komprimiert, ja, und dann kommt das ganze Licht, das da viele, viele Male rumspiralisiert ist, da kommt dann alles auf einmal auf mich zu und drum habe ich diesen hellen Ring da drumherum, ja. Und dann weiter draußen kommt quasi wirklich diese Akkretionsscheibe, dieses Material, das dann da rundherum fliegt. Und es sind in Wirklichkeit etwa dreimal der Ereignishorizont.
Ah, den ich jetzt sehe oder haben die das
was
so weit runtergerechnet?
Okay. Genau. Also das Dunkle, dieser, man nennt das auch den Schatten des schwarzen Lochs, obwohl ich finde es ein blödes Wort. Weil bei Schatten stellt man sich immer vor, da wird was angeleuchtet und dann wirft es einen Schatten. Also es ist, ich weiß nicht. Naja.
Ja, der Schatten ist eigentlich das, wo das Licht nicht hinkommt, aber das ist ja das Ding, wo das Licht nicht wegkommt. Also, ja.
Ja, richtig, ist sehr gut, sehr gut beschrieben. Jetzt kann ich es genau formulieren, danke. Machst du was mit Medien? Ja, genau, und dann ist es, ich finde es blöd, aber gut, also man nennt das den Schatten, diese dunkle Kugel, und deren Durchmesser ist etwa dreimal der Ereignishorizont.
Aha.
Der da wirklich drauf ist, auf diesem Bild, bis quasi das Helle anfängt, ja.
Aber warum rechnen die das dann nicht mal runter, sodass man sieht, wie das Ding, Achtung, eigentlich aussieht?
Ja, Da redest du dann mit dem Florian drüber in eurer Zeitfolge, wie das Universum eigentlich aussieht. Ja.
Aber wie sieht das Universum aus?
Ist ja genau das Ding. Es gibt keine eigentliche ultimative Wahrheit. Ja. Das Universum, das, wie Dinge quasi eigentlich aussehen, ist für uns unsere lokale Alltagserfahrung, die einen Spezialfall darstellt, nämlich den von sehr niedrigen Geschwindigkeiten und kleinen Entfernungen und extremer Dichte auf einem Gesteinsplaneten. Ja? Und das ist irgendwie etwas, was es im Universum nicht so oft gibt, diese Art von Umgebung. Ja? Und meistens sind die Zustände im Universum, also meistens ist sowieso quasi da leer, ja? Nix.
Meistens eigentlich,
Meistens eigentlich sehen die Dinge nicht so aus oder gibt's gar nichts, was aussieht.
Das heißt, das Universum ist eher ein ontologisches Konstrukt.
Vermutlich.
Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer sich den Scheiß ausgedacht hat.
Wer hat sich das ausgedacht?
Das immer wieder.
Aber ich meine, die blühende Fantasie musst du mal haben, ja, für dieses schwarze Lochbild. Also wer sich das ausgedacht hat, das ist natürlich schon, ich meine, es ist schon echt. Es ist schon echt. Aber man muss sich manchmal im Verständnis von Dingen ein bisschen davon lösen, wie es wirklich ist, ja.
Ja, das ist, jetzt, ist halt kein leuchtender Donut, der da rumschwebt, sondern, ja.
Ja, und das Licht, das quasi, das da gekrümmt wird, man kann jetzt auch nicht sagen, na, das kann man ja dann wegrechnen und schauen, wie sich's eigentlich bewegen würde, weil es bewegt sich ja eigentlich rumgekrümmt, rumgewickelt. Also das ist ja die Realität quasi. Und es schaut eigentlich nicht anders aus. Es kann nicht anders ausschauen. Und
man würde ja trotzdem gerne mal hin und optisch gucken, ne?
Boah, voll. So wie in Interstellar.
Wie dicht könnte man ran?
Ah, naja, das, bis man spaghettifiziert wird, meinst du?
Also bis es, ja, bis ja genau. Also kurz bevor man spaghettifiziert wird, wäre gut. Also,
ja. Na, es kommt darauf an, wie schnell du bist, damit du quasi nicht in das schwarze Loch unwiederbringlich hineinfällst. Mhm. Ja. Dieser
Problem
Stern
ist, ich muss wahrscheinlich so schnell sein, dass ich verbrenne.
Ja, oder eben so schnell, du müsstest dann. Also je näher du dem schwarzen Loch kommen willst, desto schneller musst du sein, damit du dann auch wieder wegkommst von dem schwarzen Loch. Ja. Man muss sich das, Bewegungen im Universum muss man sich eigentlich eh immer so als Bahnen vorstellen, ja? Als eigentlich eh meistens irgendwie elliptische Bahnen oder offene Ellipsen, parabolische Bahnen irgendwie. Na, man nähert sich etwas an, wird schneller, schneller, schneller und fliegt wieder weg, wenn man schnell genug war. Und wenn nicht, dann wird man eingefangen und Ding, ne? Und je nachdem, wenn du dem schwarzen Loch wirklich nahe kommen willst, musst du halt sehr, sehr schnell sein. Ja? Und dann ist eben das Ding, wenn du so schnell bist wie das Licht, dann kannst du dem schwarzen Loch bis fast an den Ereignishorizont nahe kommen und trotzdem noch entkommen. Ja? Aber
so schnell
je nachdem,
musst du
wie schnell dein Raumschiff fliegen kann, kannst du dem schwarzen Loch näher oder weniger nahe kommen. Ne?
Also sind wir vermutlich genauso nah dran, wie wir überhaupt nur können, weil so schnell können wir ja nicht fliegen.
Wir könnten, glaube ich, schon noch näher ran. Also irgendwie, man kann sich sehr nahe um das schwarze Loch schon auch noch auf einer stabilen Bahn bewegen. Ja?
So, wie lange dauert es dahin zu fliegen? Wie viele Lichtjahre waren das weg, das nächste?
Also das in unserer Galaxie, im Zentrum unserer Galaxis, ist ungefähr 26.000 Lichtjahre entfernt. Und M87, das, was auf dem Bild drauf ist, das sind, glaube ich, so ungefähr 50 Millionen Lichtjahre.
Oh.
Also dauert ein Weilchen.
Ja.
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger länger als die Erde.
So mit hinfliegen ist da nicht, ja. Das wollen die Kinder auch immer im Planetarium.
Ja, klar.
Eh klar. Aber ich meine, es gibt schwarze Löcher, es gibt kleinere, also die Sternleichen, schwarzen Löcher, ja. Die sind näher an uns dran. Wie weit genau das nächste schwarze Loch an uns dran ist, weiß ich gar nicht. Das ist ja für den interessierten Leser Hausaufgabe. Schaut das doch mal bei Google nach. Aber es sind sicher viele Lichtjahre. Viele zig, 100 Lichtjahre.
Ja, und da wir auf dem besten Weg sind, die Menschheit auszurotten, werden das wahrscheinlich nie irgendjemand sehen. Ne?
Ja, also bis zum nächsten Stern, 4 Lichtjahre entfernt, ne, braucht man in einer standard handelsüblichen Rakete ungefähr 20.000 Jahre.
Ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne?
Genau, können wir uns noch ein Thema fürs nächste Mal überlegen.
Ruth Gritzbauch, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.